Ich lese uns den Predigttext aus Römer 14, die ersten vier Verse. Römer 14, die ersten vier Verse. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Ich habe die Predigt folgendermaßen überschrieben: vom Miteinander im Glaubensleben. Vom Miteinander im Glaubensleben oder nehmt einander an. Eine ganz einfache Formulierung, aber wie wir noch sehen werden, die es wirklich in sich hat. John Wesley ist ein bekannter englischer Erweckungsprediger und er ist in eine ganz große Familie hineingeboren. Er war von 19 Kindern das 15. Kind, das geboren wurde. Und er hat ja auch einen christlichen Werdegang gehabt, hat irgendwann im Alter von 20 Jahren eine sogenannte Diakonenweihe bekommen. In der Zeit, als er dann Jugendlicher war, hat sein Bruder Charles Wesley mit zwei Mitstudenten eine Gruppe gegründet, Holy Club haben sie sich genannt, also Heiliger Club auf Deutsch. Und in diesem Club haben sie sich über den Glauben ausgetauscht, vorgenommen, die Bibel richtig zu studieren. Und dieser John Wesley ist dann später zu diesem Club beigetreten und hat einige Zeit später auch diese Gruppe dann angeleitet. Und bei diesem Treffen haben sie wirklich, wie ich gelesen habe, täglich 3 Stunden das Wort studiert. Sie haben gefastet, sie haben 2-mal wöchentlich gefastet, Kranke, Gefangene, Arme besucht, Armen Geld gespendet, das sie eben selber nicht unbedingt zum Lebensunterhalt brauchten. Also das waren wirklich Menschen, die sich getroffen haben, wo man sagt, das sind Vorbilder. Sie haben Jesus lieb gehabt und sie haben den Glauben wirklich aktiv gelebt. In derselben Zeit lebte auch ein sogenannter George Whitefield, auch ein Erweckungsprediger, der auch im Laufe seines Lebens, man sagt, über 30.000 Predigten gehalten hat, also vor vielen, vielen Hunderttausenden Menschen. Und Gott hat ihn in einer ganz besonderen Weise gebraucht und auch dieser George Whitefield ist irgendwann in diesen Kreis eingestiegen, dazugekommen. Und so haben sich John Wesley und George Whitefield kennengelernt, schätzen gelernt. Sie sind wirklich gute Freunde geworden. Und indem sie dann das Wort Gottes sehr intensiv studiert haben, haben sie dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass sie doch theologisch manche Dinge unterschiedlich sehen. Zum Beispiel im Bereich der Erwählung und auch einige andere Dinge. Und so wurde der Konflikt in diesem Bereich, im Bereich der Theologie immer größer, sodass sie sich entschieden haben, wir sollten lieber getrennte Wege gehen. Ist wahrscheinlich besser. Sie haben Dinge verfasst, um ihren Standpunkt zu belegen, anhand der Schrift zu belegen. Sie haben auch Schriften verfasst, um Argumente des anderen ein Stück weit auszuhebeln, um eben die eigene Position in den Vordergrund zu stellen. Und das Interessante ist, dass sie in verschiedene Wege gegangen sind. Es gab einen Konflikt und der Konflikt dauerte auch einige Jahre, bis sie aber dann doch irgendwann wieder zusammengefunden haben, bis sie sich versöhnt haben und zu der Erkenntnis gekommen sind, dass es sich doch nicht lohnt, mit meinen Worten, wegen dieser Dinge einen Streit zu haben, der sich so lange zieht. George Whitefield wurde eines Tages dann von seinen Mitarbeitern gefragt, glaubst du, dass wir John Wesley im Himmel wiedersehen werden vor dem Thron Gottes? Und George Whitefield hat darauf gesagt, ich befürchte nein, denn er wird dem ewigen Thron so nahe und wir werden so weit von ihm sein, dass wir kaum einen Blick von ihm erhaschen werden. Das ist eine starke Aussage von George Whitefield. Einige Jahre später ist George Whitefield gestorben. Und John Wesley hat auf seiner Beerdigung die ganze Trauerzeremonie durchgeführt, die Traueransprache gehalten. Sie waren sich nicht in allem eins und sie waren doch eins in Christus, weil es eben Dinge gab, wo man merkt, das ist das Fundament und das ist unverrückbar. Auch wenn es andere Fragen gibt, wo man durchaus unterschiedlicher Sichtweise sein kann, an dem Fundament darf nicht gerüttelt werden. Vom Miteinander im Glaubensleben. Das ist eine Predigt, die ich eigentlich zweigeteilt habe. Ich werde heute eigentlich einen ganz langen Block an Einführung machen. Es wird vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle für den einen oder anderen etwas theoretisch werden. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um diese Dimension des Textes auch zu verstehen. Und in der nächsten Woche wird es dann sehr praktisch werden, wo wir dann über ganz viel Anwendungen dann auch reden werden, was das ganz konkret mit uns heute zu tun hat. Wenn wir uns zurückerinnern, wenn wir an die Kapitel 12 bis 16 denken des Römerbriefes, dann ist es uns sicherlich aufgefallen, dass Paulus uns ganz viele praktische Impulse mit auf den Weg gibt, wie ganz konkret das Miteinander im Glaubensleben aussehen kann. Und er fängt jetzt an, über ganz viele praktische Dinge zu reden. Und mir ist aufgefallen, als ich diese Verse mal durchgegangen bin, dass er dabei überproportional viel über die Einheit spricht. Paulus weiß ganz genau, dass gerade wenn es um die Art und Weise geht, wie die Frömmigkeit gelebt wird, im Alltag ganz praktisch, dass das eben unglaublich viel Potenzial zu Spaltung hat oder zu einer Trennung darin liegt. Und weil Paulus eben von der Gefahr weiß, dieser zwischenmenschlichen Streitigkeiten, und er jetzt auch weiß, dass er jetzt in Römer 14 ein sehr heikles Thema anreißt, bringt er direkt unmittelbar vor Kapitel 14 das Thema der Liebe und sagt, letztendlich das große Ganze, das Gesetz und die Propheten, alles erfüllt sich letztendlich, wenn wir Gott lieben, wenn wir den Nächsten lieben. Und er zeigt uns die Überlegenheit der Liebe und dass das eben das vorherrschende Erkennungsmerkmal einer Gemeinde sein soll. Und jetzt, nachdem er über die Liebe gesprochen hat und quasi auch hier so eine Art Fundament gelegt hat, fängt er jetzt an, fast 1,5 Kapitel über eine ganz praktische Frage im Gemeindeleben zu sprechen. Und es geht in diesen Kapiteln um, wenn man so will, zwei Personengruppen. Es geht um die sogenannten Starken. Ich werde später erklären, was es bedeutet. In Römer 15,1, wir aber, die wir stark sind. Und er redet von den sogenannten Schwachen. Römer 14, Vers 1, den Schwachen im Glauben nehmt an. Und es tritt jetzt hier in diesem Kapitel eine Frage in den Vordergrund, die mich persönlich schon in der Vorbereitung etwas überrascht hat. Und zwar die Frage, dürfen Christen ein ganz bestimmtes Fleisch essen? Müssen sie sich jetzt an ganz bestimmte Feiertage halten? Etwas später dann, dürfen Christen Wein trinken oder dürfen sie es nicht? Und und das überrascht in dem Sinne, weil wenn wir überlegen, was Paulus vorher macht, er redet 3 Kapitel über die Sündhaftigkeit, dann über den Glauben, über die Rechtfertigung, über ein Leben in Heiligung, 3 Kapitel über Israel und dann fängt er an über die Geistesgaben, über Christ und Staat. Also wirklich viele Dinge, wo wir sagen, das ist fundamental wichtig und dann auf einmal, nachdem er über diese existenziellen Fragen wirklich auch in den ersten 11 Kapiteln gesprochen hat oder geschrieben hat, wirkt es hier so, ich weiß nicht, wie es auf euch wirkt, überlegt mal, wie es auf euch wirkt, als ob der Gemeinde diese Frage wichtiger war als vieles andere, was er vorher gehabt hat, weil er eben auch in einer großen Intensität auf diese Frage eingeht. Als ob das Essen wichtiger ist als vielleicht die Gaben, wo er nur ein paar wenige Verse gebraucht. Oder als ob es wichtiger ist als vielleicht jetzt ganz konkret der Glaube, wo er nur ein Kapitel letztendlich braucht, wo er den Glauben ganz konkret beschreibt. Natürlich redet er später noch über Rechtfertigung und Heiligung, wo alles zusammenspielt. Aber diese Frage scheint den Christen ein Dorn gewesen zu sein. Und so geht er ausführlich darauf ein. Und ich glaube, auch im Gemeindeleben, auch auf uns übertragen, werden wir hoffentlich merken, dass dieser Text gar nicht so weit weg ist. Ja, es wird viel gelehrt, auch wir in der Gemeinde, wir lehren über die Erlösung, über die Gnade, über die Heilsgeschichte, über Endzeit. Wir gehen in einer Bibelstunde Vers für Vers durch die ganze Bibel, versuchen den ganzen Heilsratschluss Gottes innerhalb von wenigen Jahren immer wieder zu lehren. Aber was sind manchmal Fragen, die schnell in den Vordergrund drängen? Dass man dann ja gewisse Dinge sich auf einmal hervortun, wo man diskutiert, wo wir aber merken, das sind keine fundamentalen Fragen, sondern das sind Fragen, wo man durchaus auch unterschiedliche Sichtweise sein kann. Wir haben vor einem Monat mit Viktor darüber diskutiert, oben welche Farbe wollen wir den Besprechungsraum haben. Ja gut, wir haben uns nicht gestritten, aber wir haben darüber diskutiert. Aber so eine Frage kann im Kontext einer Gemeinde auch schnell zu einer Frage werden, wo man dann vielleicht auch ein Stück weit persönlicher werden kann. Wie wollen wir die Gemeindeveranstaltung durchführen? Welches Geschirr nehmen wir? Und. Es ist ein Fass ohne Boden. Es gibt viele Dinge, die man anführen könnte und auch über das Gemeindeleben hinaus. Ich nenne nachher Beispiele. Und das ist so ein bisschen... Ja, und um das Problem nochmal besser zu verstehen, lese ich nochmal die ersten Verse. Da heißt es, den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Streitet nicht. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Gott. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Also nochmal zwei Personengruppen. Personengruppe A sagt ganz konkret, das mit dem Essen, das sollte jetzt mal ganz, ich sag mal, knallhart geregelt werden, damit das nicht immer wieder Gesprächsstoff in der Gemeinde wird. Es ist in Ordnung, wenn wir jetzt das Essen essen, ja, lasst uns einfach dafür beten, segne Vater diese Speise und das Problem ist erledigt. Personengruppe B, die sagen, man sollte schon genauer hinschauen und wenn wir genau wissen, welchen Hintergrund diese Dinge haben, wo das vielleicht herkommt, was damit getan wurde, dann haben wir da eine Pflicht als Christen, unsere Finger davon zu lassen. Und so könnte man erstmal sagen, es ist doch oberflächlich, was hier geschieht. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als sich über das Essen zu streiten? Man kann doch nicht von einem erwarten, Vegetarier zu werden. Und das war ja hier ein Stück weit der Fall. Aber wenn wir dann genauer hinschauen und auch in die Kapitel schauen, in 1. Korinther 8 bis 10 schauen, dann merken wir, dass hier ein tief theologisches Problem vorliegt. Ja, die Gemeinde in Rom war eine Gemeinde, die zum Teil aus Judenchristen bestand und zu einem Teil aus Heidenchristen. Da waren zum einen dann die Juden, die eine alttestamentliche Erziehung genossen haben und die eben nach den Geboten des Alten Testaments erzogen wurden. Von daher war es für sie ganz selbstverständlich, es gibt diese 613 Gebote des Alten Testaments und jetzt versuche ich in meinem Leben, weil die Gebote ja von Gott kommen, sie so gut ich eben kann einzuhalten. Es gab die 10 Gebote, die Zeremonialgebote, es gab Opfer, der ganze Tempeldienst, der wurde geregelt, ganz konkrete Vorschriften bezüglich der Beschneidung, bezüglich Feiertage, der Neumonde, Reinheitsvorschriften um Hygiene, Gesundheit, Speisevorschriften und so weiter, verschiedene Vorschriften, die sie sich selbst nach dem Exil aufgelegt haben. Das heißt, ein guter Jude hatte ordentlich in seinem Leben zu tun, wenn er wirklich diese ganzen Dinge einhalten wollte. Und jetzt wird man als Jude in dieses System quasi hineingeboren, wo man von klein auf ganz genau weiß, was man zu tun hat. In 5. Mose heißt es, trichtert es, hämmert es euren Kindern ein, dass sie es auf jeden Fall wissen. Sie sollen damit groß werden. Die Gebote Gottes sollen ihnen vertraut sein. Und so wachsen sie hinein und das, was sie mitbekommen, ist irgendwann für sie eine ganz, ganz große Selbstverständlichkeit. Ist es gut? Es ist gut. Sie versuchen, nach dem Alten Testament zu leben. Also das heißt, dass es eben jetzt auch in Bezug auf dieses Problem für einen Juden ganz spezielle Speisevorschriften gab und die dieser Jude jetzt eben versucht hat, aus dem Alten Testament einzuhalten. Ja, wenn wir dann 3. Mose dazu nehmen, dann sehen wir, wie das da ganz konkret entfaltet wird, wie zum Beispiel ganz genau ein Tier geschlachtet werden soll. Es soll zum Beispiel unter priesterlicher Beteiligung sein. Es sollte zum Beispiel, das wird dann später hinzugefügt oder eine Regelung, in der Mishnah steht das, dass die Schlachtung eines Tieres von einem ausgebildeten oder und autorisierten Schächter ausgeführt werden soll. Und falls das Tier in irgendeiner Weise einen Defekt hatte, dann sollte, was auch immer das bedeutet, ja, dann wurde das Fleisch ausgeschlossen. Dann durfte man auch nicht Teile des Fleisches essen. Und wer zum Beispiel dann gesagt hat, okay, ich möchte Gott opfern Und Teile des Fleisches, da werden wir auch in der Bibelstunde drüber nachdenken, durfte man dann auch essen, Teile des Fleisches, teilweise. Dann muss man sich selber in einem Zustand der Reinheit befinden. Das heißt, man hat sich unglaublich viele Gedanken über das Essen gemacht. Das liegt in der Kultur begründet. Und es wurde sogar ganz konkret geregelt, welche Tiere durften gegessen werden und welche durften nicht gegessen werden. Ja, zum Beispiel alle Landtiere, die wiederkäuende Paarhufer mit gespaltenen Zehen sind, was auch immer das bedeutet, die durften auf jeden Fall gegessen werden. Alle Wassertiere, die Flossen und Schuppen haben, Levitikus 11, 9 bis 12, durften gegessen werden. Ja, von den Vögeln durften eine ganze Reihe nicht gegessen werden. Insekten, abgesehen von bestimmten Heuschreckenarten, durften nicht gegessen werden. Opferfleisch, das durfte nur am selben oder am nächsten Tag gegessen werden. Und so merkt ihr, dass es diese ganzen Regelungen gab. Und jetzt vom Alten Testament alleine her gedacht, haben diese Regelungen Sinn gemacht? Durchaus. Warum haben sie Sinn gemacht? Weil sie von Gott kommen und weil wir wissen, dass Gott mit den Geboten einen ganz bestimmten Zweck verfolgt hat. Ja, es hatte gewisse Auswirkungen auf sie als Volk, dass sie sich abgesondert haben von den Kulturen ringsumher. Es hatte im Bereich der Pädagogik einen Sinn. Das Gerecht war heilig, gerecht und gut. Es hatte einen Sinn, dass man genau sehen konnte, wo ist ihr Herz? Haben sie es an Gott verloren oder haben sie es nicht an Gott verloren? Und jetzt kommt ein Jude, der sein ganzes Leben mit diesen Dingen konfrontiert wurde, zum Glauben. Immer noch mit dem Wissen, ich soll diese hunderte Gebote wirklich versuchen einzuhalten. Er kommt zum Glauben an Jesus, er freut sich über das Heil, er freut sich über die Sündenvergebung, die Jesus schenkt, und er freut sich auch, Mensch, Heiden haben sich auch bekehrt. Ich habe jetzt einen Bruder, der ein Heidenchrist ist. Aber was ist das ganz konkrete Problem für diesen Juden? Er trägt seinen Rucksack an Traditionen, an Geboten, an Gewohnheiten mit sich. Ist es schlecht nochmal? Auf gar keinen Fall. Das haben wir eben gesagt. Es hat ja zunächst seinen Sinn gehabt und seinen Zweck gehabt. Sie kommen von Gott und deshalb sind sie gut. Sondern im Gegenteil könnte man sogar sagen, er ist im Gegensatz zu einem Heidenchristen sogar im Vorteil, weil er privilegiert war, quasi Gott in seinem Wesen, in seiner Heiligkeit, in seinem ganzen Sein schon von Kindheit an besser kennenzulernen. Ja? Aber er muss es jetzt eben lernen, ganz neu damit umzugehen. Auf der anderen Seite gibt es dann den Heidenchrist, der ist vielleicht durch einen Paulus, durch einen Petrus, vielleicht durch den missionarischen Eifer einer Gemeinde mit dem Glauben konfrontiert, hat erkannt, ich brauche Jesus, hat um Sündenvergebung gebeten. Jesus kommt in sein Leben durch den Geist, macht das Leben neu. Und jetzt kommt dieser Heide in die Gemeinde hinein und erlebt, Mensch, das ist eine ganz völlig andere Welt. Das kenne ich alles gar nicht. Ja, warum verhalten die sich hier so anders? Warum haben die auf einmal so unterschiedliche Ansichten? Was darf ich jetzt als Christ tun? Was darf ich nicht tun? Es ist absolutes Neuland und sie hören auf einmal vielleicht der ein oder andere das erste Mal detaillierter von den Bräuchen und von den Sitten eines Juden, der den eben aus dem Nähkästchen plaudert, aus der Vergangenheit plaudert. Und auf einmal hören die Juden das erste Mal etwas von einem Heidenchristen und es kristallisieren sich im Laufe des Gemeindelebens auf einmal Unterschiede heraus. Und jetzt auf einmal werden die Judenchristen und auch die Heidenchristen mit Dingen konfrontiert, wo es eben ganz schnell dazu kommen kann, dass sich jetzt gewisse Fronten anfangen aufzubauen. Wo es dann auf einmal schwerfällt, den anderen so stehen zu lassen, weil man ja meint, im Recht zu sein. Und dann gibt es Spannungen bezüglich des Essens. Du darfst kein Fleisch essen. Man ging davon aus, sage ich gleich nochmal, dass fast alles Fleisch den Götzen geopfert wurde. Also war quasi der Appell der einen Gruppe zu sagen, werdet Vegetarier. Und die anderen sagen, natürlich darf ich das. Ich darf es essen. Ja? Und so sind, wenn man so will, Parteiungen entstanden, Spannungen entstanden mit Fronten, die in der Gefahr standen, sich jetzt zu verhärten. Beide haben Argumente, auf die sie sich stützen. Beide stützen sich irgendwie in einer Art und Weise auf die Heilige Schrift. Beide werben um Verständnis und sagen, schaut doch mal, lass uns doch mal lesen, hier steht das doch, lass uns doch hier einen Konsens finden. Aber das Problem ist, beide meinten, im Recht zu sein. Und so geht Paulus jetzt auf dieses Thema ein. Wenn wir dann uns die Parallelstelle dazu anschauen, und zwar 1. Korinther 8 bis 10, da redet Paulus sogar drei ganze Kapitel über diese eine Frage, weil sie so elementar wichtig für das Gemeindeleben, für uns heute ist. Er redet da über das Götzenopferfleisch und redet genauso auch von den sogenannten Starken und Schwachen. Wir charakterisieren sie gleich. Und was ganz konkret, jetzt etwas detaillierter, war das Problem am Götzenopferfleisch. Es war damals so, dass es sogenannte Schlachthöfe gab, wo es auch Opferstätten gab. Und die Tiere, die wurden geschlachtet eben in diesen Schlachthöfen und wurden dann fremden Göttern geopfert. Ja, und es war eben eine ganz große Selbstverständlichkeit, dass von jedem geschlachteten Tier ein Teil, auch wenn es nur ein ungenießbarer Teil für den Menschen ist, genommen wurde und eben den Göttern geopfert wurde. Und wenn man so will, wer steht hinter den Göttern? Dem Teufel persönlich. Also durchaus eine okkulte Praxis, würden wir sagen, eine teuflische Praxis. Und man hat also Tiere geschlachtet und dann stellvertretend für das Tier den Götzen geopfert, indem man dann Teile des Tieres verbrannt hat. Und damals war es dann eben auch so, dass es dann ganz in der Nähe der Schlachthöfe und der Opferstätten auch Verkaufsstände gab, Marktplätze gab. Und diese Marktplätze, die waren meistens auch sehr zentral gelegen, wo die Leute sich einfach aufgehalten haben, wie in Esbeck am unserem Marktplatz am Dienstag und Donnerstag oder wann auch immer der ist. Man kommt hin, man kann Dinge erwerben. Aber damals war es auch so, es waren ja Verkaufsstände, aber auch ja, wie so eine Art Restaurant. Man konnte quasi diese Bereiche auch für sich anmieten, wenn man eine Hochzeit feierte oder wenn man einen größeren, ja, irgendwie eine Familienfeier oder ähnliches hatte. Und wie verhält es sich jetzt für einen Christen? Egal, ob er jetzt ein Judenchrist oder ein Heidenchrist ist, soll er in der Nähe dieser Opferstätte gehen und sich dieses Fleisch kaufen, wo er ganz genau weiß, das ist dem Teufel geopfert worden. Darf er in der Nähe, okay, wenn man jetzt sagt, er nimmt das Fleisch, er geht zu sich nach Hause und isst es, darüber spricht Paulus in 1. Korinther, könnte man vielleicht sagen, ja, kann man vielleicht mit leben, vielleicht auch nicht, aber dürfte er sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich kaufe das Fleisch und ich werde es sogar da vor Ort es mir zubereiten lassen und es da essen, weil die Gefahr bestünde ja, dass quasi ein Christ kommt, ihn da sitzen sieht und völlig überfordert ist mit der Situation. Das ist doch dem Teufel geopfert. Warum isst du hier dieses Fleisch? Darf er das überhaupt? Und für so jemand, der das dann wahrnimmt, ist es ein Skandalon. Dieses Wort gebraucht Paulus in 1. Korinther. Ein Skandal, was für ihn einen Stolperstein im Glaubensleben werden kann. Wie verhält es sich für einen Christen? Fragt man jetzt in der Gemeinde in Rom einen Judenchrist, würde dieser sofort sagen, es ist überhaupt kein Problem, gar keine Frage, natürlich darf man dieses Fleisch nicht essen, es ist verunreinigt. Fragt man dagegen einen Heidenchristen, der ja sein ganzes Leben es so praktiziert hat, der würde sagen, du darfst es essen. Ja, es ist nicht das Problem, es ist nicht das Problem für ihn. Aber jetzt verschärft sich das Problem darin, dass man jetzt eben zurückgeht ins Alte Testament. Und jetzt liest man im Alten Testament auf einmal einen Vers wie in Exodus 34, 15. Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, damit sie, wenn sie ihren Göttern nachlaufen und ihnen opfern, dich nicht einladen und du von ihrem Opfer isst. Merkt ihr, was hier geschieht? Hier sagt Mose ganz eindeutig, hüte dich, von ihrem Opfer zu essen, weil sie eben ihren Göttern nachlaufen, weil es eben den Göttern geopfert ist. Und ein Jude, der jetzt zum Glauben kommt, sagt jetzt einfach, ich glaube an Jesus. Jesus hat mich freigemacht. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Aber lieber Bruder, liebe Schwester, schaut doch mal in 2. Mose, hier steht, dieses Opfer darfst du nicht essen. dann lass uns doch mal von der wörtlichen Schriftauslegung herkommen und sagen, hier steht, wir sollen uns nicht essen, lasst uns Einheit in der Gemeinde bewahren und lasst uns dieses Fleisch nicht essen. Ja, man meint dann die Bibel auf seiner Seite zu haben. Und jetzt sind beide Gruppen in der Gemeinde, haben Vergebung der Schuld, haben den Heiligen Geist, beide wachsen in der Beziehung zu Gott. Und jetzt haben wir als allererstes, ich habe es mal den bibeltreuen Juden genannt. Wir haben auf einmal in derselben Gemeinde einen Juden, der dann anfängt, die Schriften zu studieren, auch die Schriften des Neuen Testaments, die schon vorliegen. Er erkennt, er beschäftigt sich mit dem Opferwerk Jesu und erkennt auf einmal an, ja, Christus ist wirklich das Gesetzes Ende. Das Gesetz ist zur Erfüllung gekommen und es hat nicht mehr diesen Anspruch in mein Leben. Und dieser Jude erkennt auf einmal, ich bin in meinem Leben privilegiert. Ich durfte so aufwachsen, ich durfte diese Gebote in meinem Leben einhalten, aber diese Zeremonialgebote des Alten Testaments, sie gelten mir nicht, weil Jesus sie bereits komplett für mich erfüllt hat. Und auf einmal erschließt sich für einen Juden eine völlig neue Dimension, eine Dimension, wo er erstmal lernen muss, mit dieser Freiheit richtig umzugehen. Weil das Problem sein kann, dass wenn er Dinge tut, die aber gegen sein Gewissen sind, dass er sich dann versündigt. Da denken wir das nächste Mal drüber nach. Er muss lernen, damit umzugehen, aber er hat diese Erkenntnis und argumentiert vielleicht ähnlich wie Paulus das in 1. Korinther 8, die Verse 4 bis 6 macht, dass er sagt, und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Es gibt nur sogenannte Götter. Das, was da gemacht wird, das ist nichts anderes als Menschenwerk, weil wir nur einen Gott haben. Ob sie es machen oder nicht, spielt keine Rolle, weil ich weiß, an welchen ich glaube. Dann, und für ihn ist das Fleisch dann nicht dadurch unrein, dass ein Teil davon den Götzen geopfert wurde. Der bibeltreue Jude. Dann gibt es daneben, aber auch in derselben Gemeinde, den Jesus liebenden, aber auch traditionellen und gesetzlichen Juden, so habe ich ihn genannt. Das ist der Jude, der noch so stark in seiner Kultur verankert ist, der für sich sagt, nochmals, Jesus ist die Erfüllung vielleicht auch irgendwie des Gesetzes, aber das bedeutet ja nicht, dass ich jetzt einfach diese 613 mosaischen Gebote über Bord werfen kann, sondern ich soll als guter Christ versuchen, sie trotzdem einzuhalten. Ich glaube an Jesus, werde aber trotzdem mein jüdisches Leben von den ganzen Bräuchen, von den Traditionen so weiterleben. Und für so einen Judenchristen, es ist undenkbar, jetzt dieses Fleisch zu kaufen, noch undenkbarer es in der Nähe dieser Opferstätte zu essen, da es sich für einen Christen nicht gehört. Das macht man einfach nicht, es ist ein Tabu. Man sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen, würden Sie vielleicht sagen. Und weil es eben für einen Judenchristen ein so großes Tabu war, ist es dann auch undenkbar, dass andere da eine andere Erkenntnis haben könnten. Ja, und es wäre auch für sie ganz, ganz schwer, ein Skandal, Christen da anzutreffen und zu sehen, dass sie Fleisch an so einem Ort essen oder auch Wein trinken. Ja, so ein schwacher Judenchrist, wie Paulus ihn nennen würde, kann schnell in Gewissensprobleme kommen und er beschäftigt sich in seinem Leben unglaublich viel mit diesen Fragen, statt vielleicht mit anderen Fragen, mit denen er sich hätte eigentlich beschäftigen müssen, die ihm wirklich weiter voranbringen würden. Dann ist in derselben Gemeinde auch der bibeltreue Heidenchrist, so nenne ich ihn. Das ist jemand, der zum Glauben kommt, Jesus lieb hat, die Erkenntnisse hat und sagt, ja, es ist okay, wenn ich es weiter praktiziere, wenn ich weiter dieses Fleisch esse. Aber wenn ich sehe, dass mein Bruder da vielleicht ein Problem damit hat, dann gilt das Prinzip der Liebe. Dann gilt das Prinzip, dass ich schaue, was dient allem, was dient der Gemeinde. Und das ist jemand, der danach ringt, auch einen guten Kurs zu fahren, wo keiner zu Fall kommt. Und in derselben Gemeinde ist dann zuletzt als vierte Person vielleicht der verunsicherte Heidenchrist, so habe ich ihn genannt. Da ist es vielleicht eine Person, die auch wiederum sich bekehrt hat in der Gemeinde, jetzt dabei ist, den Heidenchrist, den starken, den Judenchrist, den starken, den vielleicht verunsicherten Judenchrist kennenlernt und der auf einmal völlig verunsichert ist und sich fragt, was geht hier eigentlich vor? Ich verstehe es auch nicht. Auf der einen Seite lese ich es hier, auf der anderen Seite haben wir die Freiheiten. Was geschieht hier eigentlich? Was sagt denn die Bibel jetzt ganz eindeutig? Und er sieht vielleicht auch Christen, die dieses Fleisch kaufen. Und er hat auf einmal auch ein Gewissensproblem damit, obwohl er es selber in seiner Vergangenheit getan hat, weil er eben in seiner Reife noch nicht so weit ist, diese ganzen Dinge theologisch richtig einzuordnen. Und genau das ist die Dimension. Und der müssen wir uns bewusst sein. Die Problematik ist nicht dadurch zu beantworten, dass man sagt, macht, was ihr wollt, betet vor dem Essen oder lasst es sein, esst vegetarisch und damit ist alles gut. Und ich hoffe, wir verstehen, warum Paulus 3 Kapitel in Korinth und auch in Römer so viel dem Thema widmet. Es geht, wenn man so will, um gewisse Graubereiche im Glaubensleben, wo echte, wiedergeborene Kinder Gottes zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können. Es kann Dinge im Glaubensleben geben, wo die einen aufgrund des Wortes Gottes, weil sie sich damit auseinandergesetzt haben, zu einem Ergebnis kommen und sagen, ich bin der felsenfesten Überzeugung, das ist so. Ja, ich sehe es in der Schrift so. Es gibt andere, die auch sich mit demselben Thema beschäftigen, wie am Anfang gesagt, und sagen, ich komme zu diesem Ergebnis und ich begründe es mit der Schrift. Und es fällt dem einen schwer, den anderen stehen zu lassen. Vielleicht es fällt dem anderen schwer, den einen stehen zu lassen. Aber es kann doch nur einer Recht haben, oder? Fragezeichen. Worin bestand die ganz konkrete Schwäche dieser Christen? Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Schwäche bestand nicht darin, dass sie ein anderes Evangelium hatten. Das ist mir ganz wichtig. Sie hatten nicht ein anderes Evangelium. Hätten sie ein anderes Evangelium, würde Paulus sagen, derjenige, der ein anderes Evangelium hat, der sei verflucht, wie er es im Galaterbrief macht. Das heißt, Paulus sagt nicht, also sie hatten das echte Evangelium, sie haben auch nicht gesagt, wenn du dieses Fleisch isst, dann kannst du kein Christ sein. Das haben sie auch nicht gesagt. Ja, die Schwachen hier waren nicht Menschen, und das müssen wir verstehen, die ein laues Christsein lebten und von einem Kompromiss in den nächsten hineingingen, die Kompromisse mit der Welt geschlossen haben. Auch nicht Menschen, die moralisch falsch ihr Leben gelebt haben und deshalb ein Problem damit hatten, sondern im Gegenteil, so wie ich den Text verstehe, merke ich, dass die sogenannten schwachen Christen Menschen waren, die in aller Ernsthaftigkeit Jesus nachgefolgt waren. Sie waren schwach in Bezug auf dieser Erkenntnis, dass sie eben gesagt haben, jetzt sollte ich als Christ aber auf jeden Fall dies und dies und dies auch noch zusätzlich tun. In dieser Erkenntnis waren sie schwach und sie gewichteten Nebenbereiche so stark, dass sie mehr und mehr zu Hauptbereichen geworden sind. Es sind Menschen, die vielleicht in ihrem Gewissen vielleicht auch sogar leicht zu verunsichern sind. Aber, und das ist eben auch wichtig, es geht um diesen Bereich. Das heißt nicht, dass sie in ihrem ganzen Glaubensleben, dass es von einer gewissen Schwäche durchdrungen war. Ich kann mir vorstellen, dass viele von diesen Geschwistern, die Paulus hier anspricht, in anderen Bereichen riesige Vorbilder waren. Vielleicht in Bezug aufs Glaubensleben, vielleicht in Bezug auf den Eifer, auf das Wort Gottes, das sie gelesen haben, studiert haben, versucht haben, dass sie wirklich gelebt haben, den Glauben. Worin bestand die Stärke der Starken? Ich glaube, dass sie hier vom Text ausgehend die große Linie als solches erkannt haben. Die Dimension der Heilsgeschichte in Bezug auf diese Frage ein Stück mehr verstanden haben. Das bedeutet nicht für sie auf gar keinen Fall, dass sie jetzt proklamiert haben in der Gemeinde Freiheit. Macht, was ihr wollt, lebt, wie ihr wollt, auf gar keinen Fall. Sondern im Gegenteil, ja, sie sagten, schaut, sucht, ringt nach dem Willen Gottes. Wir haben Freiheiten, aber wir sind Knechte Jesu Christi. Paulus selbst nennt sich einen Starken, aber er sagt auch zugleich, dass er ein Knecht Jesu Christi ist. Ja, sondern für sie geht es darum, dass wir eine gewisse Freiheit haben, aber das bedeutet nicht Willkür, sondern dass es in Christus zur Entfaltung kommt. Und sie haben eben auch erkannt, wie Paulus das in 1. Timotheus 4 ganz klar schreibt, dass alles, was Gott geschaffen hat, gut ist und wir dafür dankbar sein sollen. Und was macht Paulus jetzt ganz konkret in der Gemeinde? Und das ist das, was mich mit am meisten fasziniert hat. Paulus hält sich selbst für einen Starken. Für ihn gibt es ganz klar ein Richtig und ein Falsch. Aber was macht, ich lese kurz 14, Vers 14, ich weiß und bin gewiss in dem Herrn, dass nichts unrein ist an sich, selbst nur für den, der es für unrein hält. Also das heißt, es gibt ein Richtig und ein Falsch, aber was Paulus macht, ist, dass er jetzt seine Freiheit, seine Sichtweise anderen Geschwistern nicht einfach überstülpt. Dass er nicht sagt, das ist richtig und jetzt seht zu, wie er mit dieser Wahrheit klarkommt. Das macht er an anderen Stellen durchaus, wenn er an die Gemeinde in Kolossee schreibt oder an die Galater. Aber das macht er hier nicht, weil er hier die Dimension erkennt, die Situation, in der sich die Gemeinde gerade befindet. Und er weiß, er tut es nicht, weil er auch weiß, es würde gar nichts bringen. Das würde in einer Spaltung letztendlich enden. Ja, die Schwachen in dieser Erkenntnis tragen ihren Rucksack der jüdischen Vergangenheit mit sich und sie können doch jetzt nicht einfach, man kann doch nicht von einem Juden erwarten, dass man sagt, zieh bitte deinen Rucksack aus, stell ihn in die Ecke und leb jetzt wie jemand, der diese Gebote des Alten Testaments so nicht mitbekommen hat von Kindheit an. Das geht ja nicht, sondern was Paulus macht, er lässt beide Seiten in dem Text zunächst stehen und geht aus einer seelsorgerlichen Sicht an dieses Problem heran. Es ist hier zwar eine nebengewichtete Frage, aber durchaus, wie gesagt, eine Frage mit Potenzial zur Spaltung. Von daher, lass uns mal überlegen, was können heute auf uns übertragen, vielleicht ähnliche Fragen sein, mit denen wir uns heute auseinandersetzen, wo wir merken, dass dieser Text, der auf der einen Seite so weit weg ist, wir haben heute kein Götzenopferfleisch mehr in dem Sinne, aber wo wir doch merken, der ist praktisch für uns. Es könnte vielleicht die Frage ganz konkret nach dem Alkohol sein. Darf ein Christ auch ein Schlückchen Alkohol trinken? Die einen Christen würden sofort sagen, nein, das sollte auf gar keinen Fall der Fall sein. Andere Christen würden dann vielleicht sagen, ich habe die Erkenntnis, dass ich da durchaus eine gewisse Freiheit habe. Wie gehe ich damit um? Es kann vielleicht sogar im Bereich der Theologie sein, dass man völlig unterschiedliche Ansichten in Bezug auf die Lehre über das Heil hat. Dass der eine sagt, es gibt einen gewissen Punkt im Glaubensleben, wenn man in einer Gleichgültigkeit lebt, wo es ein Point of No Return gibt, wo es kein Zurück mehr gibt, dass es den sogenannten Abfall gibt. Dann gibt es aber auch wiedergeborene Christen, die sagen, nein, wenn ich mich mit dem Wesen Gottes, mit der Erwählung beschäftige, da komme ich zu einem anderen Ergebnis. Kann die Tauffrage sein. Die einen sagen, vom Bundesverständnis, vom Alten Testament praktizieren wir die Besprengungstaufe und wir sehen das anhand der Schrift so. Und die anderen sagen, nein, wir haben die Erkenntnis von Römer 6, es sollte die Untertauchtaufe sein. Und so sind wirklich Glaubensgeschwister in gewissen Bereichen, natürlich darf man dann hier nicht gewichten mit stark und schwach, das ist so, aber man merkt auf einmal, dass man da unterschiedliche Sichtweisen hat, wo man lernen muss, miteinander umzugehen. Es kann eine Frage als Jugendlicher, über die ich öfter nachgedacht habe, wie ist es grundsätzlich mit Theater? Wie ist es mit Kino? Wie ist es mit Filmeschauen grundsätzlich? Darf ein Christ das? Was darf ein Christ schauen? Darf er gewisse Dinge schauen? Der eine würde vielleicht sagen, ja, als Christ hat man gewisse Freiheiten, manches zu schauen, wenn es denn alles irgendwo den Maßstäben entspricht. Andere würden sagen, nein, da haben wir als Christen nichts zu suchen. Es kann ganz konkret die Frage nach der Kleidung sein. Die einen sagen, es ist gut, wenn es so getan wird. Die anderen sagen, es ist besser, wenn es so getan wird. Und da kann es sein, dass es gewisse Spannungen geben kann. Es kann bei den Amish vielleicht eine Frage nach dem Strom sein. Darf ein Christ Strom nutzen? Darf er Auto fahren? Oder muss er noch mit der Postkutsche unterwegs sein? Ja, oder in Gießen habe ich eine Diskussion verfolgt, die mich da mit Stadelmann unterhalten, der dann davon erzählt hat, dass es in einer Gemeinde ein absolutes Tabu war, einen Ring zu tragen. Man durfte als Christ keinen Ring tragen. Und wo da aber auch anderer Meinung waren. Und wir merken, und ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe weiterer Fragen anführen, das sind Fragen, die heute noch auftreten, die aber in vielen Fällen gar keine Lehrfragen als solche sind. Ist Jesus Gott oder Haben wir es mit einer Jungfrauengeburt zu tun? War Jesus ganz Mensch oder nicht? Wie ist es mit der Erlösung? Ja, das sind Fragen, wo die Bibel eine ganz klare Antwort gibt und wo Paulus sich auch ganz klar positionieren würde. Aber hier geht es um Fragen, nochmal, wo die Bibel in manchen Fragen nicht immer ganz klar ein Ja oder ein Nein gibt, wo man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann und damit, wo es dann damit eben auch zu einem Streit kommen kann, weil man meint, der andere ist ja schwach. Ich habe ja die Erkenntnis aus dem Wort Gottes. Der andere ist es ja. Und schauen wir uns dann den Text an, dann merken wir, dass es jetzt Gefahren für beide Seiten gibt. Von daher wollen wir uns in aller Kürze nur die ersten vier Verse anschauen. Da heißt es, lass uns jetzt in den Text gehen. Was sagt Paulus? Wie geht er damit um? Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Ja, die Gefahr besteht auf der einen Seite, dass die sogenannten Starken in dieser Erkenntnis sich an den Personen stoßen und sie also an den Schwachen stoßen, die es quasi verbieten wollen und die quasi auf sie herunterschauen. Und vielleicht bei sich denken, auch wenn sie es jetzt nicht ausdrücken würden, wie wenig Erkenntnis haben sie doch eigentlich? Oder wie gesetzlich sind sie eigentlich? Haben sie es denn immer noch nicht verstanden? Ja, oder sie meinen, alle Erkenntnis zu haben, alle Wahrheiten zu haben und wir werden gar nicht ernst genommen. Ja, das ist eine ganz große Gefahr auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite sehen die Schwachen, die aber hingegeben und ernsthaft Jesus nachfolgen, vielleicht auf die Starken und sagen, so weit sind wir schon gekommen in der Gemeinde. Ja, jetzt werden wir vielleicht liberal oder diese Person wird vielleicht liberal oder wir stehen nicht mehr so klar, weil wenn wir klar stehen würden, dann würden wir uns ja so positionieren, wie es meiner einzelnen Sichtweise entspricht, wie ich es für richtig halte. Und diese andere Seite macht die Frömmigkeit an Nebenfragen fest und nicht wie Paulus es im Römer, im Galater, im Korinther, überall an den Hauptsachen fest. Woran macht sich der Kurs fest? Das daran, dass die Hauptsache bleibt, am Evangelium. Das Evangelium ist das A bis Z des christlichen Glaubens und daran gilt es, alles festzumachen. Und ich hoffe, ihr merkt, Ich versuche bewusst beide Seiten darzustellen, dass beide Seiten falsch liegen. Beide Seiten liegen falsch. Und dass Paulus beginnt dieses Thema nicht, wie gesagt, dass er sagt, ihr liegt richtig, ihr seid falsch. Sondern er fängt an, dass er sagt, den Schwachen im Glauben nehmt an. Und umgekehrt gilt es natürlich genauso, den Starken im Glauben nehmt an. Ja, nehmt an, weil Gott euch angenommen hat. Dieses Wort für Annahme, das hier gebraucht wird, bedeutet so viel wie, habt sie lieb, diese Geschwister. Ergebt ihnen nicht das Gefühl, Christen zweiter Klasse zu sein. Ergebt ihnen nicht einen Stempel und sagt, sie sind halt so. Nehmt an, es ist dasselbe Wort, das Paulus hier in Vers 3 gebraucht, wo er sagt, denn Gott hat ihn angenommen. Ja, wie hat Gott angenommen? Natürlich, Gott hat uns bedingungslos angenommen. Er hat seine Liebe nicht von meinen einzelnen Meinungen abhängig gemacht, sondern er hat mich in meiner Verlorenheit gesehen und er hat mich angenommen, er hat mich zu seinem Kind gemacht, auch wenn mein Denken immer noch in vielerlei Hinsicht verkehrt ist und sündhaft ist. Aquila und Priscilla haben Apollos angenommen, dasselbe Wort. Ja, da ist eine Wärme, eine Liebe, eine Herzlichkeit zu sehen. Philemon wird von Paulus aufgefordert. Onesimus ist weggelaufen, er hat viel falsch gemacht, aber nimm ihn doch an. Werde jetzt nicht hartherzig, geh nicht mit ihm ins Gericht, nimm ihn an. Und selbst Jesus sagt, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Dasselbe Wort. Ich will euch annehmen, ich will euch zu mir nehmen. Ja, und das ist eben diese Art und Weise, ja, lasst es echt sein, lasst es authentisch sein, lasst uns da nicht etwas vorspielen dem anderen, sondern auch im Gebet dafür ringen, wenn es uns vielleicht schwerfällt, diese Annahme zu geben, dass wir sagen, Herr, ich möchte nach deinem Willen leben und du willst, dass ich meinen Bruder, meine Schwester annehme, auch wenn wir hier vielleicht Konfliktpotenzial haben. Gib mir diese Liebe. Ich möchte lieben, weil du willst es ja, du hast ihn ja angenommen. Und das soll natürlich beidseitig geschehen. Aber interessanterweise fordert Paulus hier die Starken auf, tu andere Personen aufgrund ihrer Meinungen, wo die Bibel nicht ganz klar Stellung bezieht, nicht einfach ab, fertigt sie nicht ab, streitet nicht, weil es die Gefahr gibt, eben nie zu einem Ergebnis zu kommen. Ja, der Starke soll den Bruder, die Schwester annehmen. Ja, und das ist, glaube ich, auch für uns als Gemeinde so wichtig, gerade im Umgang mit Graubereichen oder Umgang mit unterschiedlichen Sichtweisen. Lasst uns das wirklich mitnehmen aus diesem Gottesdienst. Lasst uns einander annehmen. Und ein zweiter Gedanke, richtet nicht, weil Gott Recht sprechen wird. Ja, der Schwache wiederum, also der eine soll annehmen, der Schwache wiederum soll sich hüten, den Starken zu richten. Das sagt Paulus aus der Sicht der Seelsorge wieder. Ja, das bedeutet so viel wie dem anderen abzusprechen, ernsthaft im Glauben unterwegs zu sein. Er sieht es nicht so wie ich, also kann er ja gar nicht ernsthaft unterwegs sein, weil sonst würde er es ja anders tun. Und auf einmal erhebt man sich und hebt sein Frömmigkeitsziel hoch und sagt, das ist überlegen gegenüber allem anderen. Aber ist das richtig? Ist nicht Gott der Richter? Hat nicht Gott ihn angenommen? Müssen wir nicht vielmehr die Perspektive Gottes annehmen? Ja, es geht Paulus hier um die richtige innere Einstellung, die wir haben. Ja, bevor es zu Lösungen kommen kann, braucht das Herz eine richtige Ausrichtung. Und auch hier, achtet auf euer Herz. Versucht mal auf die Wurzel zu schauen, woher kommt vielleicht das Reden, das Denken, vielleicht dieses Richten, vielleicht dieses Nicht-Annehmen. Schaut mal, was geht in eurem Herzen vor euch, dass ihr vielleicht so eine bittere Wurzel aufbaut, dass ihr vielleicht so negativ übereinander redet, dass ihr diesen Richtgeist habt. Und wenn wir das in unserem Herzen erkennen, dann müssen wir auf die Knie gehen, dann müssen wir Buße tun und dann müssen wir vielleicht auf den Bruder, auf die Schwester zugehen und sagen, ich hab dich lieb in dem Herrn. Ja, das ist es nicht wert. Ich will dich annehmen. Und der andere sagt, ich will dich nicht richten. Auch wenn du es vielleicht etwas anders siehst, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Und dann, glaube ich, werden wir merken, wenn wir dieses Prinzip beherzigen, dass wir auch in der FEBG Espelkamp Lübbecke, dass wir gut mit Unterschieden in der Gemeinde umgehen können. Dann kann man in einer wunderbaren Art und Weise gemeinsam Gott loben, Gott preisen, Gott verherrlichen, weil man sich eben stehen lassen kann, ohne zu wissen, da kommt wieder was zurück. Ja, es gibt Fragen im Gemeindeleben, wo man natürlich über gewisse Zeiten auch um Antworten ringen muss, wo die Gemeinde auch eine Ausrichtung braucht, gar keine Frage. Es gibt aber auch Fragen, wo man auch nicht jede Frage übers Knie gebrochen sofort lösen muss. Und damit meine ich nicht klare Lehre, wo es um Wahrheit geht, wo es um die Fundamente des christlichen Glaubens geht, sondern ob Christen einen Ring tragen oder nicht oder auch andere Fragen. Ja, wenn es zum Beispiel um Gesang, um Musik in der Gemeinde geht, ich glaube, da ist dieses Vorgehen, was Paulus uns hier in den ersten Versen mitgibt, so gut und wichtig und richtig. Ja, ich möchte gar nicht jetzt gewichten, wer ist stark, wer ist schwach oder sowas, sondern einfach, wie gehen wir auch hier mit unterschiedlichen Sichtweisen um? Versuchen wir, den anderen zu verstehen? Versuchen wir, den anderen anzunehmen? Versuchen wir, nicht über den anderen zu richten, sondern zu sagen, Mensch, du bist so, ich bin so, preis den Herrn. Gott hat sich etwas dabei gedacht. Und jetzt lass uns gemeinsam in Gemeindeleben Gott verherrlichen. Du auf deine Weise, ich auf meine Weise. Und wir gehen und kämpfen für das Reich Gottes. Paulus sieht in diese Frage viel mehr die Personen als die Sache. Es ist zunächst eine Frage des Herzens. Ich kann doch nicht im Ernst eine Person verurteilen, nur weil es vielleicht in ein, zwei Fragen eine unterschiedliche Sichtweise gibt. Und wir vergessen die 99,9%, wo wir eins sind. Ja, wer bist du, und damit komme ich zum Schluss in Vers 4, dass du einen Fremden richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Es geht letztendlich um den Herrn. Ich werde meine Gemeinde bauen. Der Heilige Geist wird die Gemeinde bauen. Er lebt in uns, er führt, er leitet uns. Und da müssen wir schauen, was ist Menschenwerk und was ist Gottes Werk. Und da müssen wir auch es lernen, in manchen Bereichen zu sagen, Herr, ich habe gebetet, ich habe vielleicht, ja, ich bin gewisse Schritte gegangen, aber diese Person ist dir verantwortlich. Und das sagt Paulus auch in den nächsten Versen, darum geht es dann nächste Woche ganz stark. Jeder ist letztendlich dem Herrn verantwortlich, aber natürlich gibt es auch eine Verantwortung für die Gemeinde und es gibt auch Ausrichtungsfragen für eine Gemeinde, die auch geregelt werden müssen. Aber hier geht es um das Persönliche, wo er sagt, wir gehören dem Herrn. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz, ganz großer Schlüssel, der uns in den nächsten Versen mitgegeben wird. Lasst uns wirklich aus diesem, war vielleicht in vielen Teilen etwas theoretisch, aber lasst uns aus diesen wenigen vier Versen mitnehmen und lernen, dass es Glaubensfragen geben kann, wo man unterschiedlicher Sichtweisen ist und wo, dass es eben nicht immer entscheidend ist, wer jetzt Recht hat und wer nicht, sondern dass es vielmehr darum geht, in Liebe Rücksicht zu nehmen. Lasst uns lernen, dass wir auch mit gewissen Spannungen bei Nebenfragen umzugehen haben und es auch lernen müssen. Das ist ja auch ein Prozess der Reife, in dem wir alle drinne stehen. Letztlich geht es Paulus darum, dass alles in dem Herrn geschieht. Und da muss man eben aufpassen, dass man sich nicht da aus diesem Rahmen rausbewegt und es auf einmal nicht mehr in dem Herrn geschieht und so Entzweiung geschieht. Ja, was würde es bringen, wenn man jetzt sagen würde, wir machen es jetzt so, komme, was da wolle, aber letztendlich liegt man im Streit miteinander, es sind Verletzungen und vieles mehr da, man ist zerstritten. Ja, der brüderliche Umgang, der geschwisterliche Umgang in der Gemeinde ist eine Frage der Liebe und nicht eine Frage des gleichen Denkens in jeglicher Hinsicht. Von den vier Versen kann man, glaube ich, sagen, das werde ich das nächste Mal ausführen. Auf jeden Fall hat Gott uns ein Gewissen gegeben, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, Gott hat uns sein Wort gegeben. Wir dürfen Korrekturen erfahren, wir dürfen Wegweisungen erfahren aus seinem Wort heraus, dass wir wirklich wissen, was richtig und was falsch ist. Und das wollen wir, das wünsche ich einem jeden von uns, auch uns als Gemeinde, dass wir zu einer echten Glaubensreife kommen. Dass wir uns nicht auf dieser oberflächlichen Ebene bewegen, wo man nicht annimmt, wo man richtet, ja, sondern dass wir eine Dimension tiefer gehen, dass wir sagen, hier ist die Liebe Jesu sichtbar, echte Hingegebenheit. Ja, ich schließe mit den Versen ab Vers 5, die wir dann nächste Woche haben. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder soll seiner Meinung gewiss sein. Wer auf den Tag achtet, der tut es im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, egal ob stark oder schwach, egal in welchem Bereich wir uns bewegen. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Amen.